Heute zu Gast Investorenlegende und ehemaliger Hedgefund-Manager Florian Homm.
Wie viel Kapital hattest du zur Verfügung zu den großen Zeiten? Also wie viel war in deinem Fonds drin? Mit wie viel Geld konntest du investieren?
Also die Summe war grob 3,4 Milliarden Dollar plus 1 Milliarde von mir. Also grob so 4,2, 4,3. Aber wir haben auch mit Hebel gearbeitet. Das heißt, wir haben dann 2-3 Mal beliehen. Also du kannst davon ausgehen, dass man mit 10 Milliarden arbeitet.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Hinweis auf den GigaCube von Vodafone. Was ist der GigaCube? Ganz einfach, am Ende eine Kiste, die man direkt in die Steckdose stecken kann und sofort über WLAN lossurfen kann. Also wenn man irgendwo mal kein schnelles DSL haben sollte, dann kann man den GigaCube nutzen. Bei uns war es vor kurzem so, uns sind unsere WLAN-Repeater im Büro ausgefallen. Also hatten wir auf einmal hier kein Internet mehr. Und dann haben wir relativ viele GigaCubes, Gott sei Dank, griffbereit gehabt und konnten dann erstmal hier als Team, wir sind jetzt hier fast 100 Leute, mit den GigaCubes weiterarbeiten. Das ist sicherlich keine Dauerlösung mit so vielen Leuten, aber es hat sofort funktioniert. Kann ich also aus eigener Erfahrung bestätigen. Das macht häufig, glaube ich, Sinn. Und deswegen Empfehlung an euch, wer mehr wissen möchte, vodafone.de/GigaCube-Deal. Da bekommt man einen besonderen Deal, wenn ihr den folgenden Code nutzt, und zwar Cube B2B, alles in Großbuchstaben, da wird der GigaCube nochmal günstiger. Mitten in der Vorweihnachtszeit gab es für mich noch ein großes Geschenk sozusagen und mal wieder ein Gast im Podcast, der in die Kategorie Wundertüte fällt. Ich versuche ja immer mit OMR so eine Art Wundertüte zu sein. Natürlich dreht es sich um Marketing und um Digitalbusiness, aber halt auch um Themen, die damit am Rande zu tun haben. Und das ist heute mal wieder der Fall. Ich war selber, als ich von dem Podcast-Termin nach Hause fuhr, extrem begeistert von dem, was ich gehört habe und dachte mir, Mensch, das wird vielen Leuten hoffentlich gefallen. So ein bisschen hat es mich auch erinnert an einen Podcast, den ich mal vor 1,5 Jahren mit dem Thomas Mittelhoff gemacht habe. Einfach eine Geschichte, die man so noch nicht gehört hat, auch wenn einem der Name der Person, hier in dem Fall dem Florian Homm, geläufig ist, zumindest mir, wahrscheinlich einer Generation, wenn man jetzt 5, 6, 7 Jahre jünger ist, schon nicht mehr so präsent. Auf jeden Fall ist der Typ bis heute krass, aber damals, als er richtig aktiv war, durch die Medien gegangen ist, noch krasser gewesen. Ich habe das damals als Student immer so gelesen, was der gemacht hat, und dachte mir, das gibt's doch alles gar nicht. Ich habe dann das Buch gelesen, das er selber geschrieben hat vor ein paar Jahren, und fand das auch beeindruckend. Nicht, weil ich alles so geil fand, aber einfach so die gesamte Reise, die man da durchleben kann in seinem Leben, angefangen mit Basketball, Nationalmannschaft, dann in Harvard studiert, dann irgendwie wirklich große Finanzdeals gemacht, recht junger Mann, Borussia Dortmund gerettet, er wird das auch gleich erzählen, wie er Borussia Dortmund als Investor damals gerettet hat in der Krisenzeit, also lange vor Klopp und Co., wie er dann große deutsche Firmen sozusagen beendet hat, wenn man so möchte, indem er gegen sie gewettet hat, das erklärt er gleich nochmal ausführlich. Dann ist der Florian Homm nach einigen großen Deals, wo er sich auch viele Feinde gemacht hat, darüber sprechen wir gleich, untergetaucht, ist dann in Venezuela angeschossen worden. Also er vermutet, dass er da irgendwie sogar getötet werden sollte. Hat bis heute eine Kugel im Körper. War dann untergetaucht eine Weile, am Ende bis vor ein paar Jahren noch in italienischer Gefangenschaft für über ein Jahr. Man muss dazu wissen, italienische Gefängnisse sind extrem hart. Hat also das dann auch überstanden, und ja, ich habe ihn jetzt getroffen, er ist heute 60, spielt, hat er mir erzählt, in der Ü60 Basketball-Nationalmannschaft, kann noch danken, also ist irgendwie noch fit, hat aber auch während des Termins extrem viel geraucht, muss man auch sagen, aber ein krasser Typ, der auf dem höchsten Niveau, war mal einer der reichsten deutschen Milliardär, der auf dem höchsten Niveau Business gemacht hat, ich glaube, analytische Fähigkeiten hat, wie wenige andere, die ich kennengelernt habe, aber gleichzeitig hat auch eine extrem ungewöhnliche Persönlichkeit, die jetzt auch sicherlich nicht nur vorteilhafte Entscheidungen getroffen hat. Dazu wird er gleich selber einiges erzählen. Ich habe versucht, auch die kritischen Themen anzusprechen, aber natürlich habe ich erstmal Respekt vor der Reise selber, und wollte das so ein bisschen dokumentieren. und auch Fragen, wie er natürlich zu Digital-Business steht, welche Rolle das für ihn heute spielt. Er schreibt einen Börsenbrief als E-Mail, all solche Themen, wie er auch Digital-Konzerne sieht. Dazu kommen wir dann gegen Ende des Podcasts. Es ist ein bisschen lang geworden, aber ich glaube, es ist wirklich wert. Wie kam der Kontakt zustande? Vielleicht noch ganz kurz. Der Florian Homm hat so verschiedene jüngere Mitarbeiter, die für ihn, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, auch Research machen, die ihn bei Projekten aktuell unterstützen. Und die sind OMR-Fans, auch Fan von hier Sven Schmidt, unserem Stammgast, und hatten dann immer mal Kontakt aufgenommen. Und dann ergab sich daraus die Chance, einen Podcast zu machen. Der erste Kontakt war schon vor, glaube ich, einem halben Jahr. Der kam bei Sven an, weil auch wieder, ich glaube, der Florian den Sven und seine Analyse und seine Direktheit irgendwie schätzt. Und naja, so kam das. Und dann war ich da und traf ihn außerhalb von Frankfurt. In so einem Vorort, einem ganz normalen Reihenhaus, das so eine Art Arbeitshaus ist, wo er mit den Kollegen da lebt und auch teilweise Tag und Nacht irgendwie researcht und Sachen macht. Ich konnte das jetzt nicht so genau durchdringen, was da passiert, aber es ist ja sicher irgendwo ein Teil dann auf Privatsphäre. Aber wir saßen dann im Keller dieses Hauses, wo auch er seine YouTube-Videos dreht, die er aktuell macht für Russia Today. Also auch das ist ungewöhnlich, sprechen wir auch drüber. Warum macht so jemand auf einmal Videos für Russia Today? Ungewöhnliches Szenario. Ich war dann da in dieser Wohnstraße und habe dann irgendwie, weiß ich nicht, nach Hausnummer 9b so ungefähr gesucht und bin dann durch so einen Garten. Dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Wie kann so eine Larger-than-Life-Figur jetzt hier wohnen? Aber so ist es wirklich. Dann ging die Milchglastür auf und dann war da Florian Homm. Und ja, am Ende saßen wir da im Keller und haben gepodcastet. Für mich ein weiterer unglaublicher Moment meines Podcast-Lebens, wenn man so möchte. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich hatte eine hohe Sympathie für die Truppe, auch weil sie natürlich jetzt offen uns gegenüber waren vielleicht. Aber ich fand das irgendwie cool und glaube, die Geschichte ist wirklich hörenswert und man kommt aus dem Staunen eigentlich nicht heraus. In dem Sinne, direkt rein in Podcast. Auf geht's!
Was? Moin Florian.
Ja, hallo, servus. Schön, dass wir unseren ersten, ich meinen ersten Podcast überhaupt mache hier. So ein geiles Ding, ja.
Sag mal, wie stellst du dich jetzt selber vor, wenn dich jetzt Leute nicht kennen? Was würdest du sagen, was machst du heute?
Wirklich eine gänzlich andere Aufgabe. Wenn mir das vor 12, 15 Jahren jemand gesagt hätte, du bist komplett plemplem, also keine Scheiß, also Schauspieler. Wirklich mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor. Meine Kinder machen sich über mich lustig, nennen mich Influencer. Ja. Und viertens immer noch Analyst, ja. Und Journalist, Redakteur. Also das ist so anders als vorher. Vorher war ich zwar auch medial recht präsent, aber ich habe mich überhaupt nicht mitgeteilt. Außer da konnte ich massiv viel verdienen. Also ich konnte irgendwas erzählen, an die Börsenkurse fielen oder stiegen, steigten. Und das hat mich interessiert und da konnte ich was mit verdienen. Aber warum sollte ich mit jemandem über irgendwas reden oder irgendwas mitteilen wollen? Und das ist ein richtiger dramatischer Wechsel. Und vor allem geht eine ganze Menge meiner Zeit darauf, in gemeinnützigen Verein tätig zu sein und meinen Glauben auch zu erklären. Und das ist einfach ist eine wunderbare Reise jetzt. Ja.
Sag mal ganz kurz, weil du sagst, Schauspieler, was machst du
da? Also ich war in zwei Dokumentarfilmen und jetzt Hauptdarsteller in einem Film von Amazon Generation Wealth. Der gab es auch in den deutschen Kinos, lief einigermaßen gut. Ja. Aktuell bin ich mit einem Emmy-Regisseur beschäftigt, an der Serie zu arbeiten. Das kostet auch wahnsinnig viel Zeit, aber das kann auch was werden, ja.
Okay, lass uns mal ganz vorne anfangen, weil Leben ist wirklich unfassbar. Ich habe die Biografie gelesen.
Wow.
Ich glaube, viele, die sozusagen Wirtschaft in Deutschland verfolgen, haben irgendwann mal wahrscheinlich dich wahrgenommen. Mhm. Aber es fing mal alles an. Sozusagen die ersten ungewöhnlichen Situationen, du bist aus dem deutschen Schulsystem raus an eine amerikanische Uni gegangen, nach Harvard.
Ja.
Warst zu der Zeit aber auch schon, sagen wir mal, basketballmäßig National- oder Jugendnationalspieler,
ja, genau, glaube ich. Junioren, ne? Nationalspieler.
Genau. Und hast dann aber irgendwie dein Leben erstmal in Amerika, dein Berufsleben in Amerika angefangen, ne?
Richtig, also ich hatte meine erste Firma mit 18 gegründet, im Studium in Harvard. War auch mit 19 schon im Board, also das war so ein Verwaltungsrat eines großen regionalen Unternehmens. Ich war wahnsinnig umtriebig, also ist heute immer noch dasselbe. Ich bin hyperaktiv und habe dann eine richtig straffe wirtschaftliche Karriere hingelegt. Erstmal bei großen, sehr großen Firmen gelernt, bekannte Namen wie Fidelity, Merrill Lynch, Bank Julius Baer und so weiter.
Als Angestellter ganz normal.
Als Angestellter, Direktor, jüngster Analyst an der Wall Street damals für Merrill Lynch. Ich glaube auch jüngster Bankdirektor, Volldirektor in Deutschland. Wollte eigentlich mein eigenes Ding immer machen und letztlich war es so erfolgreich, dass ich damit 46 Milliardär war, Dollar Milliardär. Hatte eine Investmentbank hochgezogen in der Phase des neuen Marktes auf zwei Kontinenten und dann die nächste Nummer war eine Hedgefondsunternehmung auf vier Kontinenten, waren beide, eins war eine Milliarde Euro wert, das andere war eine Milliarde D-Mark wert.
Die Firma hießen Absolute
Wealth. Absolute Capital Management, die andere gibt es heute noch, die heißt Value Management and Research.
Das heißt aber, wenn man sowas gründet, dann heißt es ja auch, man ist selber sozusagen der Kopf hinter den Investments, klar, aber man sucht sich auch Kapitalgeber, die in diese Firma rein investieren. Das war auch der.
Ja, das ist das Thema. Also beide waren börsennotiert, eine in London an der Börse, der andere primär gelistet in Frankfurt. Natürlich haben wir Kapital gehabt. Also die erste Firma, VMR, da ging es um alles. Überall, wo Geld verdient wird am neuen Markt, ob es jetzt Investor Relations war, ob es Research war, ob das Investment Banking war, ob es Publikumsfonds waren, ob es sehr vermögende Kunden waren, die ganze Wertschöpfungskette wurde abgegriffen. Ja.
Und da hast du zu der Zeit auch, sagen wir mal, prominente Investments gemacht, Borussia Dortmund, ja, legendäre Geschichte, oder zumindest kann man das nachlesen. Hast du mitgeholfen zu retten damals, als die vor der Insolvenz standen?
Also Borussia Dortmund war also so abgenebelt, so, denen ging es so schlecht, dass sie sogar ihren Firmennamen an jemand als Sicherheit abgetreten haben und dafür 20 Millionen Kredit gesammelt hatten. Das war eigentlich außerhalb der Bilanz, also eine Verbindlichkeit. Als Sicherheit ist der BVB-Markennamen da drin. So grob die Zahlen, ja, vielleicht grob so 200 Millionen Verbindlichkeiten. Dagegen standen so ein Spielerpool, der war vielleicht 60 Millionen wert. Also das heißt de facto Bankrott, viel mehr Verbindlichkeiten als Assets und dann noch so ein Verlust von 70 Millionen.
Und dann bist du mit deinem Fonds rein und hast gesagt, Mensch, da sehe ich Perspektive. Und
nee, ist leider anders, ist anders gelaufen. Ich hatte von einem bekannten deutschen Verleger, dem Norman Rentrop, die erst mal 10% gekauft. Die wollte ich in meinem Kundenpool umplatzieren. Also ich sage es jetzt einfach mal, sehr illustre, extrem vermögende Milliardäre. Und ich rede ungern über diese Menschen namentlich. Aber die Namen würde fast jeder Deutsche kennen. Kauf diese Position, platziere sie weiter mit 30% Gewinn. Und dann haben die ihre Spielwiese Fußball. Und genau in dieser Phase kam dann wirklich heraus, dass, was man da in der Bilanz sah, doch nicht die ganze Wahrheit war, dass der Laden echt am Arsch war. Ja? Also höchste Wahrscheinlichkeit, dass der in der fünften Liga, Verbandsliga landet, weil er niemals mehr die Lizenz bekommt. Es war eine krasse Zeit, weil alle Journalisten waren sich einig und auch alle Finanzanalysten waren einig, Dortmund ist nicht zu retten. Und die einzige wirklich bekannte Persönlichkeit, die gesagt hat, ich wäre nicht gehirnamputiert, war Uli Hoeneß, der sagte, wenn ich 10 Jahre jünger mache, würde ich genau das machen, was der Homm da macht. Der sah eine Chance, dass man es retten kann. Ja? Aber zeitweise hat man echt gezweifelt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe.
Und wie hast du es dann gemacht? Hast du einfach Geld investiert?
Also wir haben grob 30 Millionen reingetan. Mhm. Nicht nur erstmal 10, sondern nochmal richtig drauf. Dann musste mit 38 Schuldnern verhandelt werden. Da stand ich nochmal so in der Deckung. Da hätten nochmal 30, 40 Millionen hätten fließen müssen. Dann musste, wurde lokal sehr gut umgesetzt von Herrn Watzke und Herrn Theis, also operativ sehr gut. Wir haben auch so eine Sanierungstruppe erstmal 6 Wochen durchlaufen lassen. Da wurde jeder Kostenblock hinterfragt, inklusive Bert van Marwijk, der Trainer, oder der Michael Zorc. Super, der hat eine super Leistung gemacht, der van Marwijk auch, aber es musste jeder Kostenpunkt krass in Frage gestellt werden. Da blieb fast nichts mehr übrig, wie wir durch waren, sag bewusst wir durch waren. Das Spielerbudget war nur noch schlaffe 22 Millionen. Das stellt euch mal das vor. Das ist ja so ein durchschnittliches Zweitliga-Budget. Panische Angst, dass wir mit diesem Minimalbudget alles, was alle Spiele, die verkauft werden konnten, Odenko war in der Phase, da so ein tschechischer Nationalspieler nach Arsenal verkauft wurde.
Nach Rosicki, ja.
Ja, also da, alles, was sich da Silber schier weg, ja, alles weg. Aber das war der einzige richtige Weg. Das hätte man mal auch in Hamburg mal machen sollen, so.
Aber das heißt, am Ende
den Saustall zu bereinigen.
Habt ihr den Verein dann sozusagen durch Sparmaßnahmen und zusätzliches Kapital?
Ja, Refinanzierung auch. Morgan Stanley, die große amerikanische Investmentbank, da saß einer meiner ehemaligen Direktoren. Die haben sich also auch in die Schulden eingekauft und sind stabilere Investoren an die Anleihen gegangen. Also, wie gesagt, mein Schwerpunkt war eher die Finanzstruktur. Die Kostenblocks, Umsetzung und auch eher das operative Management. Ich wollte auch nicht eingreifen, aber ich war so ein bisschen der Bad Guy, sicherlich auch dafür verantwortlich, dass der Herr Nienbaum und Mayo, der Müller hieß der andere.
Ja, Müller, ja.
Genau, du kennst dich nicht besser aus dem Fußball. Ich muss auch mal sagen, ich habe das nicht gemacht, weil ich so wahnsinnig Fußballaffin. Ich war in 3 Jahren oder 4 Jahren bei 3 Spielen. Also es ist nicht so, dass ich mich da profilieren wollte. Die mussten auch weg, ja, das war ja das Kernproblem, die haben wahnsinnig schlecht gewirtschaftet, ja, und das war auch sehr, es war auch sehr befangen und konfliktiert, da war viel Fett drin und viel, ja, Schmiere, ja.
Aber hast du am Ende damit Geld verdient?
Also pass mal auf, so, also ich bin dann 2007 zurückgetreten, unsere Investoren, also wir haben ja verschiedene Fonds, und da haben sich einige von getrennt. Diejenigen, die es gehalten haben, haben mir Geld nachher verzehnfacht. Ja.
Okay, also es hat sich dann für einige richtig
gelohnt? Für einige hat es sich brutal gelohnt. Leider haben auch einige die Nerven verloren, weil sie tatsächlich nicht dran geglaubt haben, weil sie sind ja so grob bei 2 eingestiegen. Im Tiefpunkt war es bei 7 und dann war es irgendwann bei 10.
Die Marktkapitalisierung.
Ja, also der Kurs, der Aktienkurs war also bei unser Einstand war so 2. Dann haben wir uns nochmal verbilligt, also lass es mal vielleicht 1,50 sein.
Was war das? Was war die Firma damals, also Marketing?
Du, das Ding war ein Joke, das war deutlich unter 100 Millionen Euro.
Und jetzt ist es, glaube ich, 700 oder sowas.
Ja, es war in der Spitze so bei 800, 900,
ja,
genau.
Vor kurzem, ja.
Ja. Also es war.
Sag mal ein paar andere Investments, ja, die du so gemacht hast? Also, was, wenn man so,
also umstritten sind die sogenannten Leerverkäufe, Bässe, Spekulationen. Ich habe sicherlich... wurde ich krasse Heuschrecke genannt. Man kann bei steigenden Kursen verdienen. Ich glaube, hat einen besseren Track Record als ich, bei fallenden Kursen zu verdienen.
Also du ahnst, wann es Firmen nicht gut geht?
Ja, ich leihe mir Aktien von jemandem, unter anderem lustigerweise bei solchen Bremer Vulkan, die größte deutsche Werft damals, von Fidelity, meinem ehemaligen Arbeitgeber, und zahle ihnen auch 1% dafür, seid ihr glücklich. Und dann kann ich mit dem Aktien dann auch machen, was ich will, komischerweise. Ich leih mir die und verscheue ich die an die Optimisten, sage ich mal.
Aber dann kommt es halt so häufig, wie du es befürchtest oder wie du es erhoffst, sagen wir mal. Ja, es läuft halt schlecht für die Firma. Dann kannst du die Aktien, die du dir vorher
verliehen hast, habe ich bei 100 verkauft und bei 1 Mark 40, glaube ich, es war ein D-Mark noch, dann zurückgekauft. Und und das dann waren halt ein Gewinn von 70 Millionen.
Also, ne, aber das Prinzip ist einmal klar zu machen, für alle, die jetzt nicht so im Hedgefonds oder Leerverkaufshandel drin sind, ne, dann, was man dann verliehen hat, kann man dann günstiger zurückkaufen, wenn der Preis dann gefallen ist.
Genau, ich habe sie dann zurückgekauft und dann gebe ich diese Aktien wieder an Fidelity zurück. Ich habe sie mir bei euch, bei denen da geliehen. Und das Lustige ist ja, wenn ich die dann verkaufe, landet Cash bei mir auf dem Konto.
Also richtig große Marge am Ende. Ne? Das muss, also aber man muss halt genau sicher sein, wenn man es falsch, also wenn man es falsch macht, dann
kriegst du es so auf die Mütze.
Genau, weil dann muss man sie teurer nachkaufen, als man sie vorher verliehen und verkauft hat. Also insofern, das Prinzip ist, glaube ich, klar. Aber wie du es machst, ist, du analysierst sehr intensiv. Also wenn man dein Buch liest, dann sagst du, da in der Phase... Dein Vorteil war eine extrem intensive Analyse von Firmen und sich damit zu beschäftigen und auch zu recherchieren, Journalisten sozusagen zu bezahlen, dass sie so richtig graben und vielleicht auch mal ein bisschen mit schlechter Presse nachhelfen, dass der Kurs wirklich fällt. So.
Also Journalisten habe ich noch nie bezahlt in meinem Leben, aber wir haben bei uns tatsächlich, das ist was anderes, wir haben die besten, wir haben prämierte investigative Journalisten bei uns eingestellt.
Das meinte ich auch, Entschuldigung, ja.
Und die haben natürlich krasse, die sind super zynisch und skeptisch und krasse Sachen ausgraben können. Ich war dann selber auch auf der Werft, habe ein bisschen Rollenspiel gespielt, um zu verstehen, wie es abläuft. Dann habe ich den größten Kunden, an dem hielt ich auch Anteile. Das ist eine Firma Costa Crociere in Italien gewesen. Die hatten da zwei riesige Kreuzfahrtschiffe in Auftrag gegeben. Dann hatte ich da Informationen. Dann bin ich zum Konkurrenten gelaufen, Querner. Die hatten eine Werft so auf Sichtweise, so 40 Kilometer. Habe mir da Informationen gesammelt. Und dann der Konsens war, dass dem Ding geht's blendend. Und meine Einschätzung war, das ist ein Sauladen, der Geld verbrennt und der ließ sich einige Jahre später entpuppte als der größte Subventionsbetrug der Nachkriegsgeschichte in Deutschland. Also der stank noch viel mehr, als man sich das vorgestellt hatte. Und das Schlimmste, also wenn man, das ist jetzt auch nicht amoralisch, ja, weil es ist, glaube ich, nicht besonders intelligent, wenn wir mit doppelten Kosten Containerschiffe bauen. Das ist echt eine Blechdose mit einem Motor dran. Also Containerschiffe sind wirklich anspruchslose. Das können die Koreaner, die Japaner, die Chinesen nehmen. Halb so teuer bauen, genauso gut. Warum sollen wir den Scheiß subventionieren? Das ist kompletter Blödsinn. Es gab auch Bereiche, die waren in der Militärschifffahrt, da waren sie relativ gut. STN Atlas, Militärschiffe. Und dann im Kreuzfahrtschiffbereich, wir haben doch die Papenburg-Werft, wir haben doch die Meyer-Werft. Jetzt subventioniert das Land Bremen den Aufbau eines dritten oder vierten Standbeins in der Kreuzfahrtschifffahrt von Typen, die die Blechdosen produziert haben.
Also das heißt, das hast du sozusagen, den Braten hast du gerochen und damit auch dann viel Geld verdient.
Ja.
Dann ging es so weiter, oder wenn man deine Biografie liest, dann hast du irgendwann... Oder ist dir trotzdem der neue Markt oder der Crash dazwischen gekommen und musst du dir was zu sagen, aber das liest man so, dass du darüber auch viel Geld verloren hast und dann irgendwann...
Nee, lass mal mit dem neuen Markt viel Geld verloren. 98 ist die VM an die Börse gegangen. Ungefähr, schlaf mich tot, weiß ich nicht mehr, Kurs 10 oder sowas. D-Mark.
Also doch deine Investmentgesellschaft.
Ja, genau. Mhm. Und die ist dann auf 70 gestiegen. Hat ja auch wahnsinnig gute Gewinne gemacht und sich richtig gut entwickelt. War natürlich auch etwas mit dem neuen Markt verheiratet. Und dann habe ich massiv drauf pressiert, weil die Mitarbeiter waren ziemlich nett beteiligt. Und dann habe ich den Finanzvorstand derartig unter Druck gesetzt, dass er ab 53 die Aktien verscheuert, die wir haben. Also entweder suchst du dir einen neuen Job oder fängst jetzt mal an, die Aktien zu verkaufen. Und das habe ich auch gemacht in der Spitze. Kann man mir vorwerfen, dass das sehr merkantil ist, aber es ist mein Business. Das Business, was wir machen, ist merkantil. Und dann ist die Aktie irgendwann mal auf ein oder zwei, dann war es wieder Euro oder irgend sowas gefallen. Und da habe ich gesagt, okay, ist Business. Ja? Aufgebaut, gut verkauft. Ich habe da wirklich nicht zu stark drunter wirtschaftlich gelitten, weil ich habe das ja gegründet mit 50.000 Mark. Und 5 Jahre später war es an der Börse und 7 Jahre später, 2 Jahre noch später war ich draußen.
Mhm. Ja. Aber trotzdem geht dann deine persönliche Geschichte so, dass du dich irgendwann absetzen musstest nach Südamerika.
Ja, das ist eher, das mit dem Absetzen müssen ist eher so eine Sache. Der Nachteil, und ich glaube, ich hoffe, wir kommen da irgendwie auch ein bisschen drauf. Die große Lektion meines Lebens ist, dass allein die Lebensintensität und der wirtschaftliche Erfolg und Macht, und die hatte ich wirklich bis zum Umfallen, dass das nicht die Glücksformel ist. Ja? Weil wenn du da 10 Jahre keinen Urlaub machst und eine 100-Stunden-Woche eine entspannte ist, Arbeitswoche, kann ja auch locker 120 sein, ja, es bleiben dann nur noch 48 Stunden für alles andere, was du noch machst, irgendwann im 2000, das war in 2007, habe ich gesagt, fuck off. Ich habe keinen Bock. Ich habe echt keinen Bock auf was ich mache. Ich ziehe hier nur kleine Haie an, mittelgroße Haie. Ich bin ja selber der große Hai. Letztlich ist es ein Piranha-Tank, in dem ich arbeite. Zweitens vergeige ich meine familiäre Beziehung total. Das habe ich auch noch geschafft. Hab alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. Es war sogar Botschafter, UNESCO-Delegierter, schlag mich tot.
Botschafter für welches Land?
Liberia.
Okay.
Ja, weil ich habe mir gleich das Abgefuckteste ausgesucht.
Okay.
Ja. Ist natürlich auch spannend. Also die Lebensintensität war mir und die berufliche Intensität, die sportliche Intensität, die akademische Intensität, die diplomatische Intensität. Ich wollte nichts weiter sein. Also ich wollte das, was ich mache, mit Vollblut machen, hatte aber dabei meine Seele komplett vernachlässigt und auch die Seelen, die Menschen um mich, die wichtig sind, ja, immer mehr. Also ich war immer mehr in der Aufgabe drin. Und immer weniger an Sachen, die ich heute anders sehe, die mir eine ganz andere Rendite bringen. Ja, nicht die wirtschaftlich, sondern ich fühle mich besser. Ich bin glücklicher und humorvoller. Das wusste ich nicht mit 47.
Aber trotzdem, sag mal, da bist du immer nach Südamerika, das hast du ja auch selber aufgeschrieben.
Ja, klar.
Wie kam das? Also, weil du raus wolltest und das war eine, oder?
Also, ich bin wirklich. Das ist ja das Unorthodoxe. Ich bin abgetreten zur absoluten Spitze meines Vermögens. Die Unternehmung, die ich dann führte, hatte so 100 Millionen Cashflow. Das waren jetzt Euro. Also es stand alles bombastisch da. Aber ich war vollkommen einsam, obwohl ich irgendwie meinte, ich bin der Meister des Universums. Und unerfüllt. Also das heißt, du hast dein Ziel erreicht und es war nicht das richtige Ziel, Mann. Das ist doch das Krasse. Und das hast du seit deinem 15., 16., 17. Lebensjahr im Plan. Was machst du denn jetzt? Dein Weg, den du eingeschlagen bist mit einer brutalen Fokussierung und Intensivität, das war nicht der richtige. Das musst du jetzt erstmal sagen, nee, scheiße. Was ist denn der Sinn des Lebens? Sokrates sagt Glück.
Aber dann bist du also trotzdem, dann bist du immer nach Südamerika.
Ich hab gesagt, scheiß drauf. Ich habe also noch einen Job erfüllt. Ich blieb, ich war nicht nur in Südamerika, ich war tatsächlich glaube ich, über 50 Länder besucht. Lebte auch in der Botschaft Liberias in Paris im 17. Arrondissement. Das war meine europäische Residenz. War auch nach wie vor registriert als Diplomat und auch mit der Aufenthaltsgenehmigung Carte de Séjour Frankreichs. Also ich bin aber von einer sehr öffentlichen Person zu einer sehr privaten Person geworden. Ja.
Aber das heißt, aber du hast, also es gibt die Geschichte, dass du in, ich glaube, Venezuela angeschossen wurdest.
Ja, das war so ein kleiner.
Also, Urlaub oder
wie? Also, funny shit. Also ich habe ja gut ausgeteilt, ja. Also der Spiegel warf mir mal vor, dass ich bei meinen Kaufunternehmen, also die sogenannten Home-Aktien, kann auch Trui sein, große Firmen, kleinere, und auch bei den Leerverkaufs beste Spekulation, aktive Sterbehilfe betrieben habe. Also das lasse ich einfach mal stehen, möchte es nicht kommentieren, aber es ist doch logisch, wenn Bremer Vulkan in 12 bis 18 Monaten insolvent wird und ich mit 98% Gewinn zurückkaufe, ist doch besser, als wenn es 5 Jahre dauert, oder? Also das heißt, wenn ich dann eine negative Meinung hatte damals und auch positioniert war, dann habe ich das sehr aktiv kommuniziert. Ich habe also auch die großen Investoren angesprochen und angeschrieben und ihnen mal meinen Research zugeschickt. Denn wenn die nervös werden, verkaufen die. Mhm. Der Kurs fällt. Mhm. Also sehr aktivistisch.
Mhm. Also was heute so ein Elliot macht, was man vielleicht
ja,
so kennt.
Ja klar, oder was Muddy Waters macht oder Citron und so weiter.
Also sind ja auch heute nach wie vor große Hedgefunds, die in deutschen Großkonzern oder
ne, aufmischen. Ja. Entweder, Elliot ist, das mache ich ja auch, so Sanierung. Also Elliot macht eher so eine Dortmund-Geschichte mit Bayer und andere hauen auf Wirecard rein oder Ströer und wie die ganzen Namen heißen da.
Aber macht sich viele Feinde, wenn man sowas macht.
Also ich hab sicherlich ganz wenige Beliebtheitswettbewerber gewonnen. Also mein Geschäft war auch wirklich ernsthaft eine gewisse Konfliktfähigkeit. Ja? Also auch das Aufrütteln dieser sogenannten Deutschland-AG, dieser vernetzten, etwas versifften Querbeteiligung und ich schüttel dir deine Hand, du schüttelst mir meine Hand. Da war Marge drin, ja. weil das war alles nicht koscher. Und wo es nicht koscher war, konnte man das herausfinden. Und auch dieses Zwischenspiel zwischen Senat, Politik und dem Management der Bremer Vulkan, ja, das war auch so ein Riesenskandal, den man aufdeckte.
Das heißt, der Anschuss in Venezuela, der war möglicherweise irgendwer dahinter, der sagte, dem Typen zeige ich's heim.
Also ja, das ist ziemlich wahrscheinlich. Also ich zitiere da eher so richtig professionelle Analysten. Das ist jetzt ein Gänsefüßchen. Also Auftragsmörder, die ich kennenlernte in Italien. Ich war dann irgendwann mal in Auslieferungshaft, da kommen wir noch hin. Mhm. Die sagen, es ist unwahrscheinlich, dass dein Fahrer nicht abgeballert wird, dass dein Bodyguard nur ins Knie geschossen wird, dass du einen Schuss aufs Herz bekommst.
Aber das war im Taxi in Venezuela?
Ja, genau, vom Flughafen in die Stadt. Ich war nicht zum Spaß da. Einer unserer wichtigsten Kunden war noch dort.
Also ein Geldgeber von euch?
Ja, Investor, also eine wirklich extrem prominente venezolanische Familie, die ich auch schon 40 Jahre kannte, aus Harvard sogar. Das war der eine Grund. Der zweite Grund war, weil ich für unsere Projekte in Liberia mir ein so praktisch super effiziente Bauweise von Schulgebäuden und Wohngebäuden, die hatten dort ein Projekt, in dem sie für unter 15.000 Dollar so 40, 50 Quadratmeter Häuser für 5 und 6 Leute gebaut hatten in den Favelas. Also das wollte ich unbedingt sehen. Ich hatte auch damals eine karitative Ader. Ich hatte in meiner Zeit in Liberia, die gibt es heute noch, mit Abstand die beste Schule, öffentliche Schule und private Schule, also öffentlich kostete keinen Cent, finanziert und aufgebaut. Also ich war nicht nur ein komplettes Arsch. Ja.
Aber es war so eine Art Bildungsreise.
Ja, es war unbedingt wichtig. Wie schaffen die das? Es war konkurrenzfähiger, die Bausubstanz war gut. Also es war so eine Art Container-Modulbauweise, sehr interessant. Was man auch leicht in Westafrika hätte einsetzen können. Vielleicht auch mit lokalen Arbeitsanteilen. Also da war ich sehr angefixt, das wollte ich sehen. Kam aber nicht weiter als vom Flughafen. Bis so 10 Kilometer vor meinem ersten Termin.
Und dann kam Motorradfahrer vorbei.
Ein Motorradfahrer lustigerweise auf dem Polizeimotorrad. Einer fährt, einer macht auf, schießt in die Fenster rein, die Fenster zerbrechen, schießt meinem Bodyguard aufs Knie und mir ins Herz und also aufs Herz praktisch. Und die Kugel habe ich noch im 12. Rückenwirbel. Also
immer noch
das,
drin.
Das Andenken habe ich noch. Hatte dann 200 Stiche innen. 60, 70 außen, habe nur eine 30 cm Narbe, übertrieben 20. Und hatte Gott sei Dank ein sensationelles Krankenhaus.
Wer uns regelmäßig hört, der weiß, die Kollegen von der Commerzbank bieten als eine der ganz wenigen im Markt ein tatsächlich kostenfreies Girokonto an. Und nicht nur das, also das Konto ist umsonst, es gibt auch eine Kreditkarte, in dem Fall eine Mastercard mit dazu und es gibt 100 Euro Startguthaben, wenn man 3 Monate lang aktives Banking auf dem Konto betreibt. Man bekommt dann noch weitere 100 Euro für jeden neuen Commerzbank-Nutzer, den man mitbringt und den man rekrutiert aus dem Freundes- oder Familienkreis vielleicht. Also ein gutes Angebot. Außerdem sagen die Kollegen von der Commerzbank, das ist die schnellste Kontoeröffnung Deutschlands. Wahrscheinlich nicht ganz so schnell wie irgendwo ein E-Roller zu leihen, aber dafür ist es ja auch eine Bank und kein E-Roller. Man hat also da wirklich schnellen Zugang. Das Ganze geht über omr.commerzbank.de. Ich glaube, das Geld ist bei den Kollegen wirklich gut aufgehoben. Die Commerzbank-Leute sind seit 150 Jahren im Game, wenn man so sagen möchte. Also die wissen, was sie tun, sind verlässlich. Auf geht's, omr.commerzbank.de.
Hattest du eigentlich nie Angst in der Phase? Ich meine, es gibt so Medienbilder von dir, da warst du auch in deutschen Talkshows oder irgendwie auf Podien mit Zigarre und wie man sich wirklich so den Geldhai schlechthin vorstellt und hast das ja auch sehr öffentlich ausgelebt und du wusstest ja auch, während du Gewinne machst, gibt es halt die Gegenseite, die jetzt, sagen wir mal, wer auch immer das dann, Management, andere Investoren, die jetzt richtig Probleme kriegen. Hast du dann damals nie Sorge gehabt, dass ich irgendwas irgendwann mal rechnen könnte?
Ja, das ist berechtigt, aber ich bin nicht so angstgetrieben, ja. Also ich bin jetzt auch nicht komplett crazy, aber um in meinen Geschäften erfolgreich zu sein, ich glaube auch als Investor, da darfst du nicht in der Gier leben oder in dem Geiz leben, du darfst auch nicht in der Angst dich befinden, du musst also kalkulieren. Und diese Dimension, dass du dir Feinde machst, die dich vielleicht massakrieren wollen, das ist eine sogenannte zweite nicht-mathematische Dimension oder Kalkulation. Das ist so ein Soft-Faktor. Und da ich ja sehr mathematisch geprägt bin, habe ich das, glaube ich, unterschätzt, okay. dass da auch mal so richtig Knall zurückkommt. Natürlich hatte ich Bodyguards oft, sehr gute Sicherheitsleute auch. Aber dass mich jetzt einer umnieten lässt, da hätte ich mal drüber nachdenken können, wen ich da auf die Füße getreten bin teilweise.
Aber gibt's, also sag mal ein paar Beispiele.
Wie ist es damit? Russischer Staat. Ich hatte Kontakt damals mit Browder von Hermitage. Magnitsky sagt euch vielleicht was. Mitte, so um die 2004 oder 2003. Fand ich, das war ein super Trade. Die große Gazprom, auch der Sponsor von Schalke, also eines der größten Öl- und Gasunternehmen der Welt, hat eine Aktie in New York, die handelt, sagen wir mal, bei 10. Und genau dieselbe Aktie in Moskau handelt bei 3. Was mache ich? Ich kaufe tonnenweise die Aktie bei 3. Und verkaufe leer die amerikanische bei 10, weil ich werde jetzt so viel Druck machen, dass es nur noch eine Aktiengattung gibt. Dann finden die sich vielleicht bei 4 oder 5. Das heißt, ich mache einen mega fetten Return. Und dann gab es mal ein Gespräch, ich sprach auch dann auf der ersten Hedgefonds-Konferenz in Moskau, da war ich der Keynote-Speaker. Und dann wurde ich mal zur Seite gezogen von dem Finanzminister Russlands. Der hatte sich auch negativ über mich geäußert, also vor versammeltem Publikum, also über die Hedgefonds. Es wäre doch nicht so eine richtig gute Idee, was sie da machen, ja.
Okay.
Ja. Und dann hatte ich die Wahl, entweder arbeite ich mit denen, ich verpiss mich, oder ich lasse mich auf einen Konflikt ein. Und wenn das die Chance ist, sagen wir mal 200, 300, 500 Millionen zu verdienen, davon landen würden dann 20% grob bei mir landen, oder zu sterben, oder echte Themen zu haben, oder seine Familie Risiken auszusetzen, dann ist die Wette off. Mhm. Die Wette wird geschlossen. Mhm. Dann sagt man, okay, da ist mehr Kraft, da ist mehr Macht, da ist mehr Risiko. Und es wäre eine dumme Wette, ich habe vielleicht 200 Millionen mehr, bin aber dann schwer beschädigt oder tot. Also dann lasst mal die Wette eventuell. Ja. Vielleicht ein bisschen sehr dramatisch, aber...
Das heißt, du hast dann da auch
aufgehört? Ich habe mich von denen distanziert.
Aber das heißt, solche Leute könnten trotzdem irgendwann gedacht haben, Mensch, besser, wir nehmen den mal weg.
Ja, oder der zum Beispiel, der weiß zu viel oder könnte über diskrete Sachen reden.
Aber am Ende weißt du natürlich
nicht mehr. Ich habe mir mindestens zehn, ich wusste nicht von den, ich hatte mir so 18 Hardcore-Feinde gemacht in meine.
Also russische Staat und.
Ja, das muss nicht sein, aber auch Unternehmen, die ich übernommen habe und filettiert hatte, also übernommen, dann einfach verkauft und dann war noch eine Marge da.
Gibt es da bekanntere Namen, die man.
Ja, das waren eher lustigerweise, wir haben uns unterhalten vorher. In Bad Homburg eine Trios AG, das ist ein kleines Unternehmen gewesen, aber die hatten viel mehr Bargeld als Börsenwert.
Was haben die gemacht?
Die haben irgendwas mit vollgekommen gescheitert, irgendein Softwarekram, den kein Mensch wollte. Die hatten mehr Verlust als Umsatz. Also das würde jetzt im Film sagen, Walking Dead, ja.
Aber du warst immer sehr stark auf börsennotierte Firmen fokussiert.
Jein, also ich hatte dann auch mal einer der großen Privaten, also der Weltmarktführer, im Bau und Konzipierung von Halbleiterfirmen weltweit. Das ist die Firma MW Zander in Stuttgart. Das hat die Financial Times wirklich ausführlich kommentiert. Auch eine Mehrheit erworben. Die war nicht börsennotiert. Also das meiste war wirklich börsennotiert, klar.
Lass noch mal verstehen, bevor wir gleich diese Geschichte fortsetzen, aus Venezuela und dann im Krankenhaus. Wie ist es dir gelungen, Oder wie viel Kapital hattest du zur Verfügung zu den großen Zeiten? Also wie viel war in deinem Fonds drin, mit dem Geld, mit wie viel Geld konntest du investieren?
Also die Summe war grob, also gibt es ja alle möglichen Zahlen, die da zirkulieren. Also grob 3,4 Milliarden Dollar plus eine Milliarde von mir. Mhm. Also grob so 4,2, 4,3 und das hört sich viel an, ist aber gar nicht so viel, aber wir haben auch mit Hebel gearbeitet. Das heißt, wir haben dann das 2-3 Mal beliehen. Also du kannst davon ausgehen, dass man mit 10 Milliarden arbeitet.
Mhm. Ja. Und eine der Leistungen, die man ja erstmal schaffen muss, ist so viel Geld zur Verfügung zu haben. Also das heißt, du hast dann irgendwo Fundraising, würde man in Startup-Sprache sagen, mhm. Warst du auch schon immer gut. Hast halt immer Leute gefunden, die dir halt Milliarden zur Verfügung gestellt haben.
Du, also bei aller Kritik und aller, ist okay, jeder hat Meinung, Kritik zu haben, aber es gibt keinen im deutschsprachigen Raum zumindest niemanden, der mehr Auszeichnung hatte als ich. Ich hatte schon meine erste große Auszeichnung als bester US-Spezialfondsmanager mit 27. Also ich musste da keinen zwingen, zu mir zu kommen. Absolute Minimum Investment war 1 Million. Mit den Investoren habe ich überhaupt nicht getroffen. Durchschnitt war es 10, 12.
Aber es waren dann ja häufig nicht Privatpersonen, sondern waren
extrem das Vermögende. Kannst mal auf die Forbes weltweit 1000-Liste geben, da sind etliche drauf. Und große Organisationen auch. Ja.
Also auch so Pensionsfonds aus USA, sowas in der
Also Art. Die Namen, solche gibt ein paar Namen, die ja bekannt sind. Sonst würde ich nie über Kunden reden, im Prinzip. Also Barilla Nudeln zum Beispiel oder Thun und Taxis zeitweise und so weiter. Das sind diese Kaliber.
Okay. Aber auch global, also nicht nur Deutsche.
Absolut global. Nicht mal 2% aus Deutschland.
Und wie ging es dann weiter? Du warst dann sozusagen im Krankenhaus, wurdest dann, oder hast du Glück gehabt, in Caracas ein gutes Krankenhaus gefunden zu haben und bist dann trotzdem jahrelang verschwunden gewesen, erstmal eine Weile.
Also das war im November 2006. Und das Gute an diesem Krankenhaus war, die hatten, haben ja in Caracas am Wochenende 50 Schussopfer, ja, Tote.
Sie wussten, was sie tun.
Die Stadt mit der höchsten Mordrate der Welt, also mehr als in einem normalen Bürgerkrieg praktisch. Und da hatten die so eine Maschine, die mein eigenes Blut, was ich ausblutete, überarbeitet haben, mir wieder reingegossen haben. Also ich musste, die mussten nicht jetzt irgendwelche Ampullen oder so Blutcontainer von irgendwelchen, ich weiß heute noch nicht, was für ein Bluttyp ich habe. Also das war lebensrettend. Und dann der Arzt, der hatte so viel Routine, mir hat es ja die Milz zerballert und die halbe Lunge blutet wirklich wie so ein abgestochenes Schwein. Und das hat ja mein Leben gerettet. Eindeutig. Ich bin da auch unvorstellbar dankbar dafür. Das war ein wahnsinniges Glück im Unglück. Mhm. Hat mich aber noch nicht so richtig zum Umdenken gebracht. Ja. Da hätte eigentlich schon jeder mal ein bisschen reflektieren sollen. Bist du bescheuert? Du legst dich wirklich mit allen an, nur dass du noch mehr Kohle machst.
Da warst du Ende 40 damals?
Da war ich 46, mhm. Genau. Und 9 Monate später habe ich irgendwann gesagt, da gab es so Bonusgespräche. Ich hatte auf meinen Halbjahresbonus, schlag mich tot, ich glaube, der war irgendwas 15 Millionen. Bezug auf meine hatte ich verzichtet, damit wir Kernpersonal in der Firma halten konnten. Die waren nämlich komischerweise, das hört sich verrückt an, die haben zwar 7-stellig verdient, aber unser Management-Board hat ein Vergütungsmodell gemacht, was unrealistisch war. So ein Top-Trader kriegt 35% der Leistung, der Performance-Fee. Und unser Board meinte, sie kommen da mit 20% durch. Mit 20% durch kriegst du nur Deppen in dieser Hardcore-Branche. Ja, das ist absolut die Spitze der Vermögensverwaltungspyramide. Ja, es gibt nur 50, 100 weltweit, die das können. Und dann habe ich gesagt, habe ich auf meinen Bonus verzichtet, habe gesagt, gib meinen 15 Millionen Bonus anderen Leuten hier, dass die Top 5 Leute hier happy sind. Und das hat überhaupt keiner anerkannt. Und dann sind sie noch zu mir gelatscht und haben gesagt, ey, ich habe jetzt, das war jetzt eher so in der zweiten Garde, ich habe ein Halbjahr einen Bonus bekommen von 686.000, der hätte aber 712.000 sein müssen. Da sage ich, hier, großer Meister, dein Bonus beruht darauf, dass ich auf meinen verzichtet habe. Und meine hätte nicht 15 sein müssen, sondern 25. Hm. Nicht 1000, Millionen. Hm. Im Halbjahr. Hm. Und jetzt bitte du, großer Meister, shut your face. Das habe ich dann nicht gesagt. Ich habe einfach gesagt, nach dem dritten Gespräch habe ich gesagt, wo bin ich gelandet? Mhm. Und es hat sich auch keiner an Bord bedankt und niemand. Ja. Mhm. Ich hatte auch für ungefähr 40, 50 Millionen Aktien übertragen auf die Fonds. 3% der Firma für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, damit sie motiviert sind, also engagiert im Unternehmen.
Okay, aber jetzt sag mal trotzdem, wie gerne die Geschichte weiter? Also
die Geschichte weiter, ich sage, das ist ein Scheiß, ich bin noch im Scheiß-Klima. Ich bin hier echt im Scheiß-Klima, aber das habe ich ja auch teilweise geschaffen. Ich habe hier nur so Blutsauger und Vampire und Piranhas aufgebaut und dann bin ich noch der Oberhai in dem Verein. Hm. Also das kann es echt nicht sein. Und privat hatte ich mich sehr entfremdet. Also meine Frau hatte sich wahrscheinlich von mir entfremdet. Damals, weil sie gesehen hat, dass ich auf dem falschen Dampfer bin, ja, emotional. Der Mensch braucht, deine Partner brauchen Aufmerksamkeit. Ja, die brauchen Empathie.
Aber jetzt ja. sag mal, wie die Story weiterging. Ich finde jetzt neugierig.
Ja, du, wie ist es weitergegangen? Ich wusste trotzdem, also mittlerweile ist es selbst, weil ich glaube, ich habe eine tektonische Platte im Vorderhirn. Was muss denn alles passieren, dass ich verstehe, dass ich mir Feinde gemacht habe? Aber andererseits bin ich auch radikal. Nach diesen Gesprächen habe ich gesagt, ich bin so einer der 10 reichsten deutschen Unternehmer und auf der Manager-Magazin-Liste. Ich habe vollen Status als Diplomat, volle Immunität. C, ich kann mir jedes Scheiß auf diesem Planeten kaufen, jedes Boot, jede Villa, jeden Flieger führe noch ein Gespräch, dass ich von meinem Europajet mir einen Transkontinentalen aufwerte. Oder meine kleine Superjacht in eine noch größere hochziehe. Das ist doch, bist du bescheuert? Mhm. Also irgendwann
ist gut.
Irgendwann muss ich mich über mich selber lustig machen und das ist ganz wichtig, dass wir uns mal, dass man sich mal
neben
sich
stellt. Was hast du
dann
gemacht?
Ich dachte, what the fuck?
Was
ist die Conclusio? Also die Schlussfolgerung ist doch klar. Irgendwann dämmert es selbst den größten Deppen. Dafür empfand ich mich dann so. Jetzt in Retrospektiv sage ich, das hätte ich ja schon ein bisschen früher verstehen können. Empfand ich den Weg, den du gegangen hast. Du hast mehr als alles erreicht, was du dir vorgenommen hast. In jedem Bereich. Und du bist nicht glücklich. Und du hast Todfeinde dir geschaffen. Du bist entfremdet von deiner Familie. Du hast überhaupt keine Werte. Ey, Mann.
Und dann?
Time out, Schluss.
Und dann bist du raus.
Scheiß auf die Kohle. Die Entscheidung hat mich bestimmt 800 Millionen gekostet. Scheiß auf das Geld, das hat keiner gedacht. Also es hat auch keiner gedacht, der Typ ist so mit dem Geld und der Macht verheiratet, der wird niemals, der macht das wie der bekannte US-Investor Carl Icahn, der macht das bis er 100 wird, der ist auch komplett
besessen. Aber hast du nicht, was hast du dann gemacht?
Und ich hab gesagt, ja fuck, eigentlich möchte ich echt mal Urlaub machen. Mhm. Eigentlich möchte ich mal was ganz anderes machen. Eigentlich möchte ich mal gar nichts machen. Eigentlich, das Wichtigste war, ich muss hier richtig erstmal anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Ich wusste gar nicht,
welche
Fragen ich stellen sollte. Mal ein bisschen global, ein bisschen durchratzen. Südamerika, Zentralamerika, Nordafrika, Europa, Emirate, Oman und ein bisschen noch im Asien.
Über wie viele Jahre hinweg war das
denn? Grob 5.
Und da hast du in den verschiedensten Städten, in diesen ganz gerade genannten Ländern, einfach Zeit verbracht und reflektiert oder da Leute
ich
getroffen?
Ich habe damals... An dieser Autobiografie gearbeitet, war mein erster Spiegel-Bestseller, Kopf, Geld, Jagd. Mhm. Und da bin ich, also kann jeder seine Meinung haben, recht kritisch mit mir selber umgegangen.
Also die endet dann damit, dass du, ich glaube, dann auf Mallorca lebtest oder so, ne?
Also nein, der Schlusssatz war praktisch ich weiß nicht, welches Spiel die Götter, welches Würfelspiel sie mit mir spielen, werde ich mit meiner Familie einen grünen Zweig finden. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal abrasiert, lande ich im Knast, weiß ich nicht. Mhm. Und komischerweise ist letztlich eigentlich fast alles eingetroffen. Ich habe ein gutes, sehr gutes Verhältnis wieder mit meinen Kindern, also überhaupt das Beste, was ich je hatte.
Zwei Kinder hast du, ne?
Zwei Kinder, die hatten nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit von mir bekommen, immer nur in Krisen und großen Entscheidungen, da war ich da, aber nicht so. Ja, ich war Big Guy. Stell dir mal vor, eure Kinder nennen euch Big Guy, großer Typ, anstatt Vater oder Papa. Ich war ganz schön entfernt von denen. Und was habe ich gemacht? Ich habe viel Sport gemacht, habe mir viele Länder angeschaut, habe wirklich in anderen Kulturen gelebt. In Casablanca unter anderem, in der Altstadt von Casablanca.
Hast du eine Wohnung gemietet? Und
meistens ein Haus oder ein Palast.
Okay, und aber hast du dann da einfach jetzt nicht gearbeitet in dem Sinne?
Nein, also wie gesagt, jein. Also ich hatte dann zum Beispiel in Südamerika, habe ich dann mehrere Jahre ein Hilfsprojekt unterstützt, dass die Kinder anstatt eine Mahlzeit auch noch ein Frühstück hatten oder einen Snack, ja.
Aber das hast du sozusagen nebenberuflich
gemacht? Ja, das waren schon zigtausend.
Aber
ja.
Hattest auch eine neue Frau sozusagen, glaube ich, ne?
Ich bin natürlich ein bisschen, ich möchte jetzt die Zuhörer echt nicht überfordern, ja. Aber irgendwann, das kann man ja bei Galileo mal sich anschauen, Josef Rech, ein deutscher Privatdetektiv, der angeblich für geschädigte Investoren dienstlich tätig war, hat dann ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt von 1,5 Millionen Euro. Mhm. Daher kommt der Titel Kopfgeldjagd des Buches. Mhm. Und dann war es ja schon sinnvoll, nicht eine öffentliche Zielscheibe abzugeben.
Also das heißt,
ja.
Der wollte dich einfach verhaften wissen. Der wollte dich verhaften am Ende.
Nein, der Kopfgeldjäger, pass auf, zu dem Zeitpunkt gab es überhaupt keinen Haftbefehl gegen mich. Das ist ungefähr so, als setze ich ein Kopfgeld auf Frau Merkel aus.
Ist das unrechtmäßig? Also
es ist komplett unrechtmäßig, das kann man, ist ja auch bestens dokumentiert worden, von Galileo zusammengefasst worden. Klar, bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe.
Aber du hast trotzdem einfach mal gemerkt, Mist, da gibt es Leute, die würden sogar Geld bezahlen, wenn ich tot bin, sozusagen.
Ja, das ungefähr tot oder, ausgeblutet wirtschaftlich.
Und dann, also nach diesen Jahren des Rumreisens und des sozusagen Reflektierens und weniger zumindest sichtbaren Arbeitens oder direkten Arbeitens, Hilfsprojekt hast du gerade gesagt, dann gab es die Situation, dass irgendwann, zumindest in der Presse nachlesbar war, dass es dann wirklich einen Haftbefehl gegen dich gab.
Das gab es dann wirklich,
aus den USA.
Vollkommen richtig.
Was war die Anklage?
Das ist, geht in die Rubrik Kurs, also wenn ich es mal grob, kann jeder nachlesen. Gegen prinzipiell um das Thema Kursmanipulation und die daraus entstandenen Gewinne sollen Geldwäsche darstellen. Also wenn du dann auch diese Mittel die dann zugeführt werden, ist es halt dann Geldwäsche. Also so die zwei großen Blocks.
Aber mit teilweise über 100 Jahren Freiheitsstrafe.
Also, ne? Also in der ursprünglich waren es dann 225 Jahre die erste Salve. Und dann haben sie nochmal 35 Jahre dazugenommen aus irgendwelchen Gründen. Also das wurde mir ja vorgeworfen und dann war es halt 10-mal lebenslänglich.
Ja. Und das, dann wusstest du, in die USA kann ich gar nicht mehr einreisen?
Also ich wurde ja, nachdem dieser Haftbefehl begeben wurde, wurde ich grob eine Woche oder 10 Tage später wurde ich in Italien inhaftiert.
Aber du wusstest, dass es den Haftbefehl gibt?
Nein.
Und wusstest du gar nicht?
Auf keinen Fall. Ja.
Okay, das hättest du sogar Pech haben können, wärst du in die USA gereist und wärst du da auf einmal verhaftet.
Ja, klar. Ich war ja ganz normal mit dem deutschen Pass in Italien, hatte meine Ex-Frau getroffen, meinen Sohn und seine damalige Freundin und wir wollten uns die Amalfiküste anschauen, Rom, Venedig, Florenz und diese Sachen, ja.
Okay, und dann haben dich aber im Hotel oder waren dann die Polizisten sozusagen...
Ist noch abgedrehter, ist wie so eine James-Bond-Szene. War in den Uffizien in Florenz, das ist ein wirklich tolles Museum. Ja, okay. Und dann wurde ich von 5 Squadra Mobile Agenten, das ist so die elitärste Polizeieinheit, die Italien hat, auf Basis eines amerikanischen Haftbefehls mit der Kooperation der italienischen Justiz, in den Offizien vor Frau, Freundin meines Sohnes und meines Sohnes krass verhaftet, wo du in Handschellen, es waren 5, 6 Agenten, in Handschellen abgeführt in eine Limousine, die in den Offizien im Hof von den Offizien stand. Hm. Und dann in so einen Seefaust transportiert, komplett verdeckt, wo keine Sau erkannte, dass das eine Polizeistation war. Und am selben Abend landet sich in einem der schlimmsten Gefängnisse Italiens.
Und woher wussten die, dass du da warst? Also,
kann ich nur, also banal, kann ich ein bisschen spekulieren. Meine Ex-Frau hatte 4 Tickets für die Offizien bestellt. Dann ist es ja ganz leicht, mal nachzuschauen, wer ist denn der 4. Freundin, Sohn, Mami, wer ist der 4.? Und dann ganz banal, ja.
Haben die Offizien das melden müssen, dass du da kommst? Oder, keine Ahnung, wie man sich
das vorstellt. Ja, das wird ja über eine Reise, meine Frau hat das ganz normal über ihr Reisebüro bestellt, meine Ex-Frau damals auch schon. Muss ja nur die Reiseagentur anrufen, ja, oder sich einloggen bei den Offizien und was immer.
Und dann saßt du, wie lange dann im italienischen Gefängnis?
War 15 Monate teils in Florenz und teils in Pisa.
Okay, und das hast du mal irgendwo geschrieben, es gibt eine Statistik, dass die italienischen Gefängnisse in Europa, glaube ich, mit den serbischen zusammen die schlimmsten überhaupt sind, von den Zuständen her.
Das ist echt krass, weil Serbien ist ja viel ärmer, das ist besser als Albanien, ja. Die Gefängnisse in Albanien sind besser als in Italien, ich meine, das ist, oder
was, mehr Kroatien. Mehr Bettzimmer natürlich.
Also ich sag mal einfach mal, die Missstände sind so krass, das Gefängnis in Florenz heißt Soliciano Scandici. Da sind grob, wie ich da war, 1070 Insassen gewesen, aber es war für 300 ausgerichtet. Und die Krönung war tatsächlich meine erste Nacht. Wir waren zu 9 auf 16 Quadratmeter. Also 16 Quadratmeter ist für einen Studenten schon ein bisschen eng. Aber ich stelle das mal zu 9 vor.
Sie haben dann irgendwie auf dem Boden einfach gelegen, oder?
Ja, das war nicht. Wir hatten 3 Deckbetten, die standen ganz nah aneinander. Dann war noch ein Tisch. Also, und einer der gefährlichsten Sachen war immer, dass du, das ist ja Steinboden, dass du dann von 2,10 Meter, 20 grob nachts aus dem Bett geschubst wirst. Ja. Das war so der Horror, die Horrorvorstellung. Aber die wollen ja auch im Rattenmobil, das ist ein Rattenloch. Es ist auch strapaziös, wenn du da mit 8 anderen rumhängst. Wenn da mal einer in die Krankenstation geht oder 2, dann ist ein bisschen Ruhe im Bau.
Aber ja. das hast du dann da über ein Jahr da ausgehalten?
Also 15 Monate.
In diesen Umständen komplett?
Größtenteils. Also ich war dann nachher in anderen Zellen, die waren ein bisschen größer. Das ist 20 Quadratmeter sein mit 6.
Aber da saßt du komplett ohne Kontakt, also nur zu einem Anwalt oder so?
Ja, mein Anwalt, ich hatte anwaltlichen Kontakt, die Journalisten, es wollten mich etliche Journalisten besuchen, das wurde krass verboten, untersagt, also fand ich nicht fair, weil die amerikanischen Italiener, also mehr die amerikanische Justiz hat sich ständig geäußert zu meinem Fall, ich konnte mich aber nicht mal medial verteidigen.
Bezieht sich der Fall eigentlich auf die Zeit sozusagen vor Venezuela?
Der Fall bezieht sich auf die Zeit, auf das Zeitfenster grob 2003, Ende 2000, also 2004 bis 2007. Ja.
Okay, also es war noch zu der Zeit vor deinem
Anschlag. Klar. Sozusagen. Ja, klar.
Okay.
Also nee, auch in der Anschlagszeit und so 2004, Anschlagjahr war 2006. Ja.
Okay.
Hinweis auf Anker, mit Q geschrieben, aber mit K gesprochen. Anker ist eine Firma, die Bewegtbild-Content und Bewegtbild-Kampagnen auf Top-Niveau produzieren kann, ohne das ganz große Top-Budget einzusetzen. Sie kommen aus dem Bereich der Social-Videos über verschiedene soziale Plattformen hinweg, können aber das ganze Programm von einem Erklärfilm bis zur aufwendigen Videokampagne, und ihr Anspruch ist es, die Inhalte so zu machen, dass Menschen sie wirklich bis zum Ende durchschauen wollen. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe so ein Beispiel gesehen, da haben sie für SAP gearbeitet, für SAP Leonardo, also das Machine Learning System von SAP, und das ist wirklich ungewöhnlich gemacht. Schaut man sich durchaus auch bis zum Ende an, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr also auch sowas machen wollt, wenn ihr Bewegtbild-Content produzieren wollt, auf welchem Niveau und in welcher Umfang auch immer, denkt bitte an Anker, anker.de/omr. Die Kollegen haben das sehr egofrei, unprätentiös, mit schlanken Prozessen einfach gut drauf.
Okay, und dann hast du es irgendwie in diesem Gefängnis irgendwie ausgehalten, und dann war es so, dass es gibt so eine Verjährungsfrist, also so und so, das war ja Auslieferungshaft, in der du da quasi dann warst und das verjährt, oder es ist, du darfst nur so und so lange in Italien Auslieferungshaft
sitzen. Du sitzt, einfach, ich mache jetzt mal ein paar faktische Feststellungen. Die sind all bestens dokumentiert, also ich muss hier wirklich nichts erfinden. Mhm. Ja. Erstens wurde ich inhaftiert von der italienischen Justiz, ohne dass die Amerikaner auf Basis der amerikanischen Anfrage, auf des amerikanischen Auftrags, ohne einen Auslieferungsantrag. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag im italienischen Gefängnis war es nur eine krasse Freiheitsberaubung. Ja, du kannst doch nicht jemanden, okay, wir sind jetzt Deutsche, lassen jemanden in Amerika inhaftieren, machen uns doch nicht mal die Mühe, da ein Haftbefehl machen wir, aber wir machen nicht mal einen Auslieferungsantrag. Ja, also das war 15 Monate fette, illegale Freiheitsberaubung. Das ist immer das allererste. Und dann ging das durch diverse Instanzen durch. Und die Amerikaner hatten einen Fehler gemacht, aber sie sind so allmächtig in den europäischen Justizsystem, das darf man nicht unterschätzen. Also aus Italien kann ich es definitiv mit Überzeugung darstellen. Wir haben dann, meine Anwälte haben dagegen gekämpft, waren letztlich sogar beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, haben dort auch weiter gekämpft. Also die Amerikaner waren sich so sicher, dass sie alles gewuppt hatten gegen mich, dass vier US Marshals, ich glaube es war aus Los Angeles über Atlanta, nach Pisa geflogen sind, um mich abzuholen. Und da gab es aber noch mindestens eine Berufungsinstanz gab es noch. Und jetzt tickt eine Uhr. Also das ist italienisches Gesetz. Richtiges Gesetz. Wenn ein Land abholt, ja, dann und das in diesem Fenster hat es dann 4 Wochen Zeit, den Auslieferungshäftling abzuholen. Und das ging nicht, das konnten die Amis nicht. Ja. Diese vier Marshals haben dann so ein paar Autos zertreten im Hof, weil sie frustriert waren. Das ist eine scheiß Reise von Los Angeles. Schau mal, wie weit das ist. Du kannst ja nicht direkt nach Pisa fliegen. Also musst du dann nochmal in Mailand halten, Auto nehmen, über Nacht, jetlagged, waren schlecht gelaunt.
Wollte ich mitnehmen, aber ging nicht.
Ging nicht. Und dann hätte ich eigentlich so relativ schnell hätten sie mich sofort freilassen müssen. Nur, dass man mal so grob versteht, wie hardcore das ist, wie stark die Amerikaner bei uns im Boot sitzen, dann hat der ursprüngliche Richter in Florenz entschieden, Herr Homm ist nicht wie jeder andere Auslieferungshäftling in unserem Land, das ist irgendwie ein ganz anderer Fall und hat mich nicht freigelassen. Mhm. Ich voll die Panik. What the fuck ist jetzt los?
Du hast immer Sorge gehabt, dass du
ich sitze hier freiheitsberaubt ohne Auslieferungsantrag, 15 Monate in dem krassesten Gefängnis Europas, kämpfe jeden Tag, also jede Woche gegen Schutzgelderpresser, bin mit AIDS- und Hepatitiskranken in der Zelle oder Isolationshaft oder bei den bekloppten, gefährlichen, schizophrenen, Gewalttätigen. Also echt die Hölle auf Erden lebe ich. Und dann in dem Augenblick, in dem ich absolut schon freigelassen werden muss, hat die amerikanische Justiz so viel Power, dass der so ein lokaler Scheißrichter in Florenz das blockiert. Dann ging das zum höchsten Gerichtshof Italiens. Also wie bei uns Bundesverfassungsgericht oder wie das Ding heißt. Ja. Und erst 2 Monate später, also werde ich wirklich freigelassen. Da glaubte nicht mal mehr meine Anwälte glaubt nicht mehr dran, dass ich freigelassen werde.
Und dann bist du jetzt erst nach Deutschland zurück.
Du, ich kam aus dem Ding raus, hatte erstmal einen Krückstock, weil ich ja Multiple Sklerose habe, konnte nicht richtig latschen, war so aufgepumpt, lauf 5 Kilometer zum Zug, fahr zu meinem Anwalt nach Florenz. Ess erstmal eine Pizza und trink mal ein geiles Bier. Und dann werde ich über Nacht praktisch nach Deutschland gefahren. Ja.
Und seitdem hast du Deutschland seitdem wieder verlassen?
Also nee, also ich bin ja so verrückt, dass meine Berater sagen, also lass das mal in Paris und geh lieber nicht in Österreich Skifahren.
Okay, das heißt, du bist seit, wann war das?
Das war, freigelassen wurde ich im Juli 2014, ja.
Okay, das heißt, du bist jetzt seit 5 Jahren in Deutschland.
Ja, ich bin sehr in Deutschland verliebt zurzeit.
aber auch ja, aus der berechtigten Angst, diesen Haftbefehl, die gibt es immer noch? Oder
es gibt einen europäischen Haftbefehl immer noch. Es gibt einen internationalen Haftbefehl. Wobei ich jetzt auch mal einfach mal sagen kann, mir wurden schon 2 Jahre auf Bewährung angeboten. Das ist, wenn ich kooperiere oder wenn ich mich für irgendwelche Taten da bereit erkläre. Und das ist ein bisschen weniger als zimmerlebenslänglich, ja. Und die BIS, es fing mal an mit so grob 7 Verfahren gegen mich. Die sind entweder eingestellt worden oder die habe ich gewonnen. Jetzt gibt es noch 2 Verfahren. Mhm. Medial bin ich ja sowieso schon massiv schuldig gesprochen. Das ist, stand bei der Bild-Zeitung auf Seite 3. Milliardenbetrüger, Bild-Zeitung darf man nicht sagen, das ist ja, die darf ich ja nicht Zeitung nennen, man darf sie Bild nennen. Mhm. Milliardenbetrüger arbeitet für Putin TV, also ich arbeite als Redakteur für RT Deutschland, Russia Today Deutschland, habe auch Beiträge gemacht.
Also es gibt einen YouTube-Kanal von, also von
RTD, Russia auch, Today, auch, wo, wo auch, viele... Auch für den internationalen Kanal schon einen Beitrag gemacht, also RT Global praktisch, .com.
Aber musst du denn noch, als in der aktuellen Situation, musst du denn noch arbeiten? Also hast du noch genug Rücklage
aus der Zeit? Also meine wirtschaftlichen, gab ja ein Interview vor nicht so langer Zeit, da hatten die gründlich recherchiert, dass aus den Familienvermögen, da ist ein hoher 8-stelliger Millionenbetrag, davon ist ein erheblicher Teil auch von mir blockiert.
Blockiert heißt von Banken eingefroren?
Ja, also ist liegt bei der Schweizer Nationalbank eingefroren. Ich weiß nicht, es könnte durchaus sein, dass das wieder frei wird, aber ich lebe, das wisst ihr selber, nicht in Opulenz. Mhm. Aber ich könnte auch sehr bescheiden ohne Arbeit sein, aber Arbeit ist ein Privileg. Also wenn du so tief gefallen bist, wenn du in so einer Scheiße steckst und du kommst raus, dann bleibt übrig, also bei mir, eine wahnsinnige Dankbarkeit ist auch ein, ich bin auch etwas bitter, was diese Sachen betrifft, aber da muss ich drüber stehen. Ich kann gute Sachen machen, ich habe gewisse Gaben, ja, ist wunderbar.
Und du bist also jetzt
ja, das ist recht stabil. Mhm. Ja, und das ist auch ein Wunder, weil meine Schwester, die hat das, ist ja sehr stark in den Familien, das hat eine starke Genetik und Vererbungsfaktoren. Also Geschwister untereinander 37 Mal höher als in der normalen Bevölkerung, die MS-Inzidenz. Und die ist mit 49 gestorben. Mhm. Ich bin jetzt 60 geworden. Und bin recht stabil. Also ich muss echt, aufpassen, dass ich mich nicht emotional übernehme, aber ich bin relativ belastbar beruflich. Also emotionale Themen sind für mich viel gefährlicher als wirtschaftliche Themen. Ja.
Und das heißt, in den letzten Jahren, seit du dann wieder zurückgekommen bist aus dem Gefängnis, in Deutschland wieder angekommen bist, hast du jetzt das heutige Leben aufgebaut, heißt, haben wir gerade schon angesprochen, aber du sagst das als Redakteur, du bist bei YouTube sozusagen tätig für Russia Today. Mhm. Du schreibst einen Börsenbrief, den man abonnieren kann, wo du auch nach wie vor dich sehr eng mit Kapitalmärkten beschäftigst. Ja. Erstaunliche Performance, kann man auch sagen. Ich habe das ein bisschen recherchiert und mir durchgelesen und nicht alles geprüft, aber erstmal schon sehr, sehr nah dran am Geschehen. Was machst du noch so?
Es gibt zwei gemeinnützige Vereine. Die eine ist die Talion, die macht Tiertherapien für Kinder, talion.de mit TH geschrieben. Und die andere ist die Olmoms. Das ist ein Buch, was mein Leben am allerdramatischsten beeinflusst hat. Ein kleines Buch mit marianischen Botschaften. Und das ist schockierend für mich, wenn ich zurückblicke, aber positiver Fleisch, das wurde ein christlicher Bestseller. Und Erich Sixt nannte mich mal, es war 2003, den Antichristen der Finanzwelt. Ja, und heute bin ich richtig christlich unterwegs. Ja, was ist denn das für eine wundersame Veränderung, die mir eine hohe emotionale Rendite bringt? Also, ich sag's nochmal, allmoms.org. Das ist mein Kernbereich. Wir kümmern uns, wir arbeiten an Marien, also als Refugien für Kinder und Frauen, primär aber in unterentwickelten Ländern, auch teilweise Europa, aber primär wirklich unterentwickelt, wo es die kaum gibt. Wir wollen eine Sache hochziehen, da sind wir auch dran. E-Camp, ein Kind, ein Mentor. Warum sollte denn nicht jedes, also das geht ab 16 Jahre, warum soll denn ein Kind, was in einer in so einem Jugendheim ist, sag mal Jugendgefängnis, sage ich fast, oder in so einer komischen Pflegefamilie, warum soll das nicht einen Mentor haben?
Ja. Aber warum machst du das? Also
ist
das
der Ursprung ist wirklich aus einer tiefen Dankbarkeit. Ich bin nicht im wirtschaftlichen Notstand groß geworden. Ja, ich hatte durch Josef Neckermann ein starkes Leitmotiv.
Das ist halt Onkel, ne? Muss
man sagen. Mein Onkel,
also der Neckermann.
Ja, Josef Neckermann, Versandhändler, Reiter, Olympionike, Goldmedaillengewinner. Das heißt nicht, dass ich mit dem silbernen Löffel aufgewachsen bin, aber es gab keine wirtschaftliche Not. Ich konnte eine Top-Ausbildung bekommen. Das ist nicht selbstverständlich.
Mhm. Das heißt, du machst jetzt die Sachen, wenn man sagt, das sind einfach gute Sachen, du hilfst, die Welt besser zu machen, kann man so sagen.
Also es geht ein bisschen über mein Vermächtnis. Es soll mein Vermächtnis sein, durchgeknallter Milliardär und Hedgefondsmanager und Heuschrecke Nummer 1. Oder können wir uns auch mal mit was anderem beschäftigen. Auch einen guten Wissenstransfer in Finanzthemen, bezahlbarer, Top-Kapitalmarktwissen transferiert, nicht nur für die 130. der Welt, ja, fair level playing field, ja, für die Marktteilnehmer und natürlich die Themen, wo wir noch was bewegen können, bei Jugend, Ausbildung auch, Leitfaden, Mentoring.
Und das, wenn du sagst, mit wem machst du das zusammen?
Ich habe da wirklich tolle, gute Geister getroffen. Einer unserer Kräfte ist, also wir haben mehrere. Einer ist ein hyperdynamischer, ich möchte jetzt die Namen nicht, kein Name-Dropping machen, bitte. Mhm. Ja. Hyperdynamischer, mega reicher Finanzunternehmer aus der Schweiz. Die andere Person, das ist auch ziemlich wichtig, ist eine Dr. Med. Ja. Das ist ziemlich wichtig, auch bei den Pflegehäusern und den Frauenhäusern, dass man da ein medizinisches Know-how mitbringt.
Aber du lebst trotzdem noch in beiden Welten. Also du lebst in dieser Welt dessen, wo du dich engagierst, aber auch, wo du nach wie vor einen Börsenletter schreibst, du sprichst auf Events, wo es um Value und um Cash am Ende, sag ich mal, geht. Das ist schon so die beiden Welten, die du nach wie vor denkst und lebst.
Das ist eine ganz, ganz ungewöhnliche Entscheidung gewesen. Meine sehr geliebte Tante, eine der großen Architekturkritikerinnen, Analysten weltweit, sagte mir in so einer Phase um 2015, Mann, ich verstehe ja, was du da karitativ machst, ja, und vorhast. Und es hat echt, hat's bei mir eingehämmert, aber du hast diese Gaben, wirtschaftlichen Gaben, analytischen Gaben. Jetzt mach das doch bitte und mach es, und nimm mal ein öffentliches Format an, ohne ständig Kohle abzuholen, wenn du das machst, ja. Also früher war es ja wirklich nur, um Kohle abzuholen. Mach es einen sinnvollen Job, dann hast du viel mehr, einen viel höheren Wirkungsgrad in deinen christlichen Sachen, weil wenn du nur auf der Zeil rumläufst und Marienbücher aushändigst oder gelegentlich vor 15 Leuten im Kirchenverband sprichst, du wirst viel weniger Seelen erreichen. Und das ist tatsächlich so, der eine Bereich befruchtet den anderen, auch wenn nur, wenn, sagen wir mal, wenn sich 10 Menschen dafür interessieren, was macht der wirtschaftlich, dann ist es tatsächlich so, dass einer fragt, wer ist das, was ist das für ein Typ, ja, was ist da sonst, ist das ein Arsch, ist das ein Blender oder ist da wirklich was dran, ist das authentisch. Und das bringt eine ganz andere Dynamik in die andere Seite.
Aber du lebst jetzt auch von dem Newsletter, also da muss man kostenpflichtig abonnieren.
Ja, klar.
Du lebst von Russia Today, die zahlt dir ein Gehalt dafür, dass du das machst im Jahr.
Also ich habe moderate Bonifikationen jeden Monat, habe aber auch eine übersichtliche Burn Rate. Meine Lebensaufgabe sehe ich nicht darin, den größten Spielzeugpark der Welt zu haben, inklusive Privatzoo nochmal, oder zwei Jets, 8000 Quadratmeter Wohnfläche verteilt auf ein paar Kontinente. Das ist jetzt nicht so mein Ding mehr. Ja. Das habe ich lang genug gemacht und es hat mich nicht so angefixt letztlich.
Aber wie kommt das dann? Haben die dich angesprochen? Also von RT, das ist ja schon ungewöhnlich. Du hast ja vorher erzählt auch, dass du im russischen Staat durchaus mal Themen hattest. Jetzt sprechen die dich an und sagen, Mensch, hast du Lust, hier ein Videoformat zu machen?
Ich wurde interviewt von einer exzellenten Journalistin, Jasmin Kosubek. Das hatte dann überraschend viele Aufrufe und dann haben die mich gefragt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich auch ihre Gedanken gemacht haben. Andererseits ist es ein konträres Format. Ich wurde noch nie zensiert. Ich habe mich auch nicht. Wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich was sehr Kritisches zu Russland. Das ist wirklich.
Warum machst du selber kein Social Media? Also machst kein Twitter, nichts in der Richtung?
Also wir haben jetzt so einen sogenannten Media Makeover, weil wir haben das wirklich ein bisschen bieder selber alles gemacht, rein organisch. Haben so grob 35.000 Abonnenten, so 15.000, 20.000 Instagram, Facebook-Follower. Das ist alles so gar nicht gewachsen. Und jetzt lassen wir uns auch begleiten, beraten von Leuten, die wirklich viel mehr davon verstehen. Und ich vermute, dass die Reichweite steigen wird.
Und du willst dann jetzt auf eine Plattform bauen, so wie die jetzt schon hast, wo du jetzt dein Börsenbrief sozusagen weiterentwickelst, deine Reichweite, eine.
Also das ist der Sinn der Sache ist wirklich nicht nur die nackte Monetarisierung, weil ich auch über Glauben spreche. Ich mache auch sehr viele Pro Bono Vorträge auch an Universitäten oder in nicht so langer Zeit in der aramäischen Kirche hier in der Region. Ich möchte nicht rein kommerziell meine Zeit einsetzen. Mhm. Ja?
Aber du versuchst eine Medienplattform sozusagen.
Ja, klar. Und mal schauen, wo es hingeht. Ja? Weil ich glaube, das ist A, eine Marktlücke und authentisches ist eine Marktlücke und relativ konfliktfreies und freches ist eine Marktlücke.
Machst du noch Investments?
Das ist aktuell nicht, nee.
Aber könntest du dir vorstellen, wieder auch, wäre es möglich überhaupt, dass du nochmal einen Fonds raised oder sagst du?
Also das, was wir aktuell uns überlegen, weil ich, wie gesagt, soll ich jetzt die dritte Version von Wall Street abfilmen? Ja, ich habe schon Film Wall Street 1 gelebt, Wall Street 2 und wurde da nicht so richtig glücklich durch. Soll ich jetzt nochmal mit Hardcore Wall Street 3 machen? Nein. Aber wir schauen uns natürlich richtig um, wer kann das, ja? Und wer macht es für ein breites Publikum, nicht nur für die Hyperreichen, ja. Das ist so ein Kriterium. Wer kann das? Wer macht das auch bezahlbar, ja? Es kann ja nicht sein, dass dann, es gibt dann vielleicht ein gutes Produkt, aber das ist für die breite Masse nicht bezahlbar, weil die Gebühren viel zu hoch
sind. Also Investmentprodukt meinst du?
Ja, genau. Also wir schauen uns da fiebrig um. Ich glaube, wir sind fündig geworden und das wird dann ein Thema ins erste Quartal. Ja. Aber selber Tag und Nacht noch diese Investments zu machen, das ist nicht meine Lebensaufgabe.
Wenn man dich jetzt hier so erlebt, dann bist du trotzdem intensiv am Arbeiten und hast ein Team um dich herum, die hier Tag und Nacht recherchieren. Und, also geht das dann alle Energie in den Börsenbrief oder wo geht das
Also es ist wirklich lustig, dass du jetzt hier bist. Zum Beispiel in der letzten Woche, gleichzeitig gibt es einen Makeover der allmoms.org. Die war höchstwahrscheinlich diese Woche freigeschaltet. Da sind dann 6 Videos von mir drin, sehr viel Text, Englisch und Deutsch, die Videos auch. Da sitzt auch ein Team dran, ja, die ich ja teilweise schon erwähnt hatte. Auch übrigens noch eine Psychotherapeutin, die also auch in diesem Mentorship-Programm eingebracht ist. Ein Medien- Unternehmer, Projektmanager, der die IT-Begleitung macht. Also ist, was du hier erlebst, ist das Wirtschaftliche. Und parallel läuft auch medial das Andersweltliche, das Seelische. Mhm. Das ist natürlich eine krasse Doppelbelastung. Aber ich glaube, Gott gibt mir da einen richtigen Schuss Energie, beides machen zu können. Mhm. Aber es wird sich natürlich mittelfristig stärker verlagern. Die Gewichtung der weltlichen Themen wird etwas abnehmen. Und es ist aber auch klar, wie viel Regalzeit habe ich noch, weißt du?
Wie viel, 20 Jahre, 30 Jahre?
Ja, vielleicht, wenn ich sage ja wirklich, das hört sich verrückt für andere an, wenn ich das heute sage. Wenn Gott mir gnädig ist, habe ich vielleicht noch 20 oder mehr Jahre, aber es ist nicht endlos. Ja, jetzt bin ich Methusalem.
Aber ja. Du bist jetzt auch recht, also bist gläubiger jetzt, ne?
Oder? Absolut.
Also regelmäßig in der Kirche auch?
Ja, also ich einmal die Woche sicherlich. Und wenn ich nicht bete, ja, Menschen können auch reflektieren oder meditieren, ich glaube, das ist ähnlich, dann verliere ich schnell meine Richtung. Weil dieses merkantile, hyper-ehrgeizige, das hat sich ja ausgeprägt von über 32 Jahren. Und diese anderen Themen, was macht uns glücklich, was bleibt, ja, ob es jetzt Reisen sind, Eindrücke sammeln, ein ernstes menschliches Gespräch auch mit unseren jungen Stars hier, dass man sich auch für ihre Freunde interessiert. Das war alles, das gab es bei mir früher überhaupt nicht. In dieser Welt bewege ich mich auch sehr gerne, weil es gibt mir an meinem Herzen was. Mhm. Ja? Und das Herz war früher wahnsinnig unterkühlt.
Und der Bruch kam vor allem auch durch die Gefängniserfahrung rein?
Klar, die Gefängniserfahrung war vollkommen krass. Ich brauchte erstmal ein bisschen Zeit, um die richtigen Fragen zu stellen. Die richtigen Fragen sind, ist geben besser als nehmen? Einfach mal stehen lassen. Bist du wirklich das Zentrum des Universums? Bist du nur einer von 8 Milliarden, die das meinen? Ja? Was für ein Erbe möchtest du hinterlassen? Wie wichtig sind die Interaktionen? Wie wichtig ist Empathie? Und so weiter, das waren Fragen. Und dann, nachdem ich die mir beantworten konnte, gab's die Umsetzung. Bumm, landete ich im Knast. Und da muss man auch wissen, dass in 30 Jahren bin ich der einzige Europäer, der aus Italien nicht, also wir reden über hunderte Auslieferungen, nicht ausgeliefert wurde in die USA. Nur mal die Tragweite zu verstehen, bei einer Verhandlung vor dem Corte di Cassazione, dem höchsten Gericht Italiens, waren die Amerikaner vertreten mit 11 Leuten. Ich hatte nur einen Anwalt. Von den 11 Leuten war einer von der Botschaft und einer von der Justizbehörde und 9 vom CIA, inklusive.
Also die wollen dich schon wirklich haben.
Ja, was hat denn die CIA mit mir zu tun? Oder ich mit denen, Central Intelligence Agency, inklusive der Leiter Italien und Nummer 3 in Europa. Das war ein verdammtes Politikum auch. Ja? Und wenn du solche Sachen überlegst, solche allmächtigen Organisationen und nicht verstehst, dass die Mathematik ihre Grenzen hat, sondern dass es auch eine höhere Bestimmung gibt, dass wir ja alle eine Seele haben, die dürfen wir auch entwickeln. Und die habe ich definitiv nicht meine ersten 47 Jahre vollendet, ja. Ich ein Krüppel in dem Bereich.
Wenn du jetzt als Analyst und Wirtschaftsexperte auf die heutige Digitalwelt drauf guckst, tust du das oder beschäftigst du dich jetzt auch mit diesen Digitalplattformen, deutschen Digitalfilmen?
Ja, intensivst, wie gesagt, der letzte Crashseller, der Crash ist da, hatte, glaube ich, einen 70-seitigen Beitrag, der hoch eingeschätzt wurde zu genau diesen Digitalisierungstrends. Die betreffen ja jeden Job. Ja, und auch erstmal als Analyst muss ich mir jede Firma heute schon, das wird in 5 Jahren Standard sein, aber ich muss mir heute jede Firma anschauen aus der Sichtweise Digitalisierungspotenzial, also Profiteur oder Digitalisierungsopfer, ja. Und wie gut machen die das? Das ist ein Investmentkriterium, an das eigentlich kaum einer, du siehst da nichts dazu.
Gibt es denn Firmen, wo du sagst, in Deutschland Digitalisierungsprofiteure?
Also der krasseste Fall, das hat aber auch unvorstellbar große arbeitstechnische, beschäftigungstechnische Konsequenzen. Wir haben mal versucht, das bei BASF zu analysieren und sind zu dem Schluss gekommen, dass BASF so ungefähr ist wie eine Alkoholdistillerie, also mal wie ein Whisky-Produzent in Schottland. Der hatte vor 100 Jahren noch 200 Angestellte und heute wird also diese ganze Whisky-Produktion automatisiert mit 7 Leuten gemacht. Und bei der BASF ist ein Digitalisierungspotenzial, Abbau der Personal auf Sicht von 10 Jahren durchaus denkbar von 80%.
Das heißt, die Firma wird dann massiv wertvoller.
Ja, aber wenn das jetzt jeder macht,
das hat gehen
wir in anderen Bereichen, denen wir auch gut informiert sind. Also im Automobilbereich habe ich mit Professor Lienkamp 2 Bücher veröffentlicht. Das ist einer der großen Päpste. Solltet ihr auch mal interviewen. Bei der E-Mobilität schon vor 3 Jahren haben wir die Trends vorausgesagt, die heute eingetreten sind. Damals wurden wir im ersten Buch wurden wir belächelt. Das kann nicht sein. Ja, es ist aber so jetzt. Zulassungswachstum und so weiter. Und dann in diesen ganz wichtigen personalintensiven Branchen, wie es ist Recht, es ist Steuer, es ist Wirtschaftsprüfung, also diese Servicebereiche. Mein lieber Scholli, da ist auch locker 50%. Weißt du was, wenn so viele Arbeitsplätze verloren gehen, wen willst du denn noch die Plastiktüten verkaufen? Ja?
Okay. Also du bist auf jeden Fall, mit Blick auf die deutsche Wirtschaft, bist du eher skeptisch? Oder eher
also was mich wirklich wahnsinnig anfixt, ist Financial E-Learning. Da werden wir definitiv im ersten Quartal die erste geile Investment in Finanzkapitalmarktserie rausbringen. 25 Stunden Videomaterial. Bezahlbar. Mit White Papers. Top Zeugs. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Und dann schaue ich auf die Statistiken in Europa, also weltweit von den Wirtschaftsländern. Da sind wir im untersten Fünftel, was Digital Learning betrifft, Mann. Wir haben eine bescheuerte Vierer-Telekommunikationsinfrastruktur und die Fünfer wird nicht besser, weil du kannst nicht gleichzeitig Milliarden abschröpfen für Lizenzen und dann erwarten, dass die Firmen für etliche Milliarden geile Netze ausbauen. Mann, wir sind schlechter als Peru. Ja, hallo? Also ich glaube, wir sitzen da auf unseren Fründen. Warum soll denn nicht jedes deutsche Kind, vor allem die sich mit Deutsch schwer tun, mit Migranten-Background, warum sollen die keinen PC haben? Der kostet ja auch nicht mehr. Der wird sogar noch wahrscheinlich schon von den Hardware-Leuten umsonst gemacht, weil die Marktanteile gewinnen wollen. Dann habe ich digitale Kurse. Türkisch-Deutsch, Russisch-Deutsch, Französisch-Deutsch, wenn die aus Afrika kommen, oder Syrisch-Deutsch. Dann können die sich da vorsetzen. Dann kommt doch ein Lehrer und checkt das mal einmal die Woche ab, ob die das machen. Wir können eine Gleichchancengesellschaft im digitalen Zeitalter schaffen, die sich gewaschen hat, Mann. Und wo sind wir bitte? Wir sind beschissen. Wir haben noch nicht mal die richtigen Abläufe digital installiert in unseren Ämtern. Da sind wir auch im untersten Fünftel. Mann, was ist denn aus uns geworden? Wir sind doch ein hochtechnologisiertes Land. Wir haben hier so richtig smarte Leute, die davon was verstehen. Und es scheitert an einer kompletten Inkompetenz in der Politik. Auch einer katastrophalen Prioritarisierung. Ja, okay, cool, rette die Welt. Lasst sie nicht versauen. Aber Wohnungen sind wichtiger und Ausbildung ist noch wichtiger. Chancengleichheit ist noch wichtiger. Wo liegen unsere Prioritäten?
Also so Klimawandel macht dir nicht so viel Sorgen.
Ja, Klimawandel ist ein ernstes, fucking ernstes Thema. Aber wenn ich habe das Grünen-Thema, die grüne Umweltpolitik mal quantifiziert in einem Beitrag für Russia Today und habe mich da relativ sauber mit Zahlen beschäftigt. Ja, liebe Leute, was denken wir denn? Wir sind 1% der Weltbevölkerung grob. von der Weltwirtschaftskraft, lass uns mal 3-4% vielleicht sein und wir machen hier eine Nummer und machen Vorreiter, finde ich ja alles gut, aber für wie viel fucking Geld? Carbon-Zertifikate ist einer der größten Betrugsmärkte weltweit nach Zigarettenschmuggel und Mehrwertsteuerbetrug. Verdammt nochmal, was ist denn das für ein schwachsinniger Ansatz? Ich sehe alle diese Themen in der Politik mega trocken, ja, und recht gut mathematisch und empirisch fundiert. Und wenn ich so ein Land sehe, was die Gewichtung nicht ganz richtig hinbekommt, ich hole doch viel mehr raus mit anderen Strategien, ja, ist auch so eine Frage, musste man jetzt wirklich, es ist unbeliebt, was ich jetzt sage, musste ich kategorisch nach Fukushima alle Nuklearreaktoren abstellen? Die neue Nukleartechnologie und die Endlagerungsmöglichkeiten, die wir haben, die sind endlos besser als vor 20 Jahren. Dann kann ich damit Spitzen regulieren. Wir haben schon den höchsten Strompreis der Welt. Verdammt nochmal, rechnet mal, holt mal einen Taschenrechner raus und macht eure Hausaufgaben. Das ist das Schlimmste an unseren Parteien. Die sind fast durch die Bank wirtschaftlich komplett inkompetent.
Okay. Wow. Also, was eine Reise. Was für ein Leben, was für Meinung.
Ja. Deswegen bin ich nicht so beliebt, okay?
Also, man kann das verstehen. Aber auf der anderen Seite, ja, du weißt ja selber, wie du auftrittst, wie du wirkst und hast damit ja auch viel bewegt und bist ja weiter dabei, Sachen zu bewegen. Ich finde das sehr beeindruckend, das zu erleben, wie du, welche Energie du noch hast. Ich möchte nicht wissen, wie es vor 20 Jahren war.
Was war nur durchgeknallter. Weil es war nur kanalisiert auf Kohle machen. Ja? Und heute ist es wirklich so ein bisschen verantwortungsvoller und mein Horizont hat sich erweitert. Aber die Energie ist ja immer noch da. Ja? Ja?
Also vielen Dank, dass du so offen warst und uns das Update gegeben hast, was du erzählt hast aus deinem Leben. Ich glaube, wir könnten jetzt in viele Einzelbereiche noch tiefer einsteigen, aber wir sind, glaube ich, schon fast anderthalb Stunden im Gespräch. Ich sage für den Moment erstmal vielen Dank, Florian, und wir werden das weiter beobachten, was passiert natürlich, und bleib gesund.
Du, ich bedanke mich bei euch für den ersten richtigen live geilen Podcast. Und schön, dass wir das anschneiden konnten und dir und euch weiter Erfolg, weil ihr bringt halt auch Sachen, die es sonst nirgendwo gibt, ja, und das ist klasse, ja. Meine jungen Stars hier sind komplette hier Podcast-Freaks von euch, ja, zu Instanz, ja.
Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Ciao, ciao.
Ciao.
Bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unseren Kooperationspartner, die Hamburg Media School, ein Teil der Uni Hamburg, kennen die Kollegen sehr gut. Und die machen dort, und ich erwähne das ja auch regelmäßig, die Social Video Academy. Wie der Name schon sagt, wenn man verstehen möchte, wie man Videos erstellt für soziale Plattformen, das kann man da lernen. Sowohl Konzeption als auch Produktion als auch Publishing. Das nächste Seminar der Social Video Academy findet statt am 13. Februar an der Hamburg Media School. Am besten, ihr schaut mal nach unter hamburgmediaschool.com. Im Bereich Weiterbildung wird auch die Social Video Academy geführt.